Jack the Ripper. Vom Mörder zum Mythos.
Hallo Nina.
Hallo Dennis und hallo ihr da draußen. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Jack the Ripper, vom Mörder zum Mythos. Und zwar mit einer neuen Serie innerhalb der Serie. Wir haben uns nämlich ein neues kleines Konzept für euch überlegt.
Genau, unser erstes Konzept innerhalb der Serie. Und zwar die vier Ws. Wir wissen, wer es war. In Anführungsstrichen bitte zu verstehen. Wir wollen darin Menschen vorstellen, die behaupten, die Identität Jack the Rippers gelöst zu haben. Und es natürlich auch beweisen können.
Ja, genau. Davon gibt es ja so einige. Und wir werden ja auch von euch immer wieder darauf angesprochen, ob wir von der einen oder anderen Theorie schon mal gehört haben, was wir so davon halten. Und wir haben gedacht, so ein Format wie dieses hier ist vielleicht ganz gut, damit wir mal auf diese Themen eingehen können. Denn ja, wie gesagt, es gibt so einige da draußen, die behaupten, sie wüssten, wer es war. Und deswegen wollen wir mal schauen, was so dran ist an der ganzen Geschichte. Und das werden wir so machen, dass immer eine Person von uns beiden, also entweder Dennis oder ich, ein Buch lesen oder mehrere, je nachdem, wie viel es gibt, zu einer bestimmten Theorie. Und die dann der anderen Person vorstellen, beziehungsweise den Autor, die Autorin der anderen Person vorstellen und gucken, was da so dran ist.
Und dabei sind wir jetzt schon bei dem Negativen unserer Rubrik. Wir müssen echt diese Bücher lesen und das ist nicht unbedingt immer ein Spaß.
Nee, aber für euch tun wir ja alles, ne?
Genau. Und wir versuchen natürlich, soweit es geht, objektiv zu bleiben.
Ja.
Wir möchten eigentlich bei der Beweisführung der jeweiligen Autoren oder Autorinnen mit Pro- und Kontra-Argumenten das Ganze untersuchen. Und ja, ich glaube, was dabei am Ende rauskommt, man sollte immer schön skeptisch dabei bleiben.
Ja.
Aber beginnen wir doch heute mit unserem ersten aus unserer 4W-Rubrik. Wer weiß es denn, wer es war?
Ja, also, wenn man so im Internet mal nachschaut, wer denn Jack the Ripper war, dann kommen ja gleich ganz viele Artikel dazu. Und ich habe uns heute mal einen mitgebracht aus der Frankfurter Rundschau, aus dem Oktober 2024. Das werden wir euch natürlich auch verlinken, damit ihr das nochmal nachschauen könnt. Und zwar ist da die Schlagzeile: Jack the Ripper identifiziert. Mysterium um Englands berühmtesten Serienmörder angeblich gelöst. Das Ganze verkündet uns dann weiter: Nach mehr als 100 Jahren ist Jack the Ripper enttarnt. DNA-Spuren sollen den wahren Täter zeigen. Warum der Killer nie verurteilt wurde. Ja. Und Dennis, was können wir dazu sagen, zu diesen DNA-Spuren? Wo stammt das Ganze her und wer ist denn derjenige, der dahinter steckt?
Schauen wir mal. Das Buch, was wir uns heute vorgenommen haben oder ich vorbereitet habe, ist das Buch Naming Jack the Ripper von Russell Edwards. Das Buch ist 2014 das erste Mal erschienen und hat ziemlich eingeschlagen wie eine Bombe, wie wir gleich noch hören werden, ist bisher nicht im deutschsprachigen Raum erschienen, also im Sinne von einer deutschen Übersetzung, aber das ist auch gar nicht so schlimm, das ist auch auf Englisch gut zu lesen, auch wenn das teilweise sehr wissenschaftlich wird, auch dazu kommen wir gleich nochmal, aber schauen wir uns doch mal an, wer dieser Autor ist. Russell Edwards wurde im April 1966 in Birkenhead in England geboren und lebt heute mit seiner Frau und seinen zwei Kindern im Südosten Englands im Gebiet von Hertfordshire. Wichtig ist, glaube ich, dabei zu sagen, dass Russell Edwards kein Historiker ist. Er ist auch kein forensischer Wissenschaftler oder DNA-Analyst oder Biochemiker. Er hat einen Masterabschluss in Betriebswirtschaft von der Middlesex University. Und ein postgraduierten Diplom, also ein Weiterbildungsabschluss in Betriebswirtschaftslehre von der University of Westminster.
Das ist ja schon mal irgendwie ganz spannend. Dann ist diese ganze Jack the Ripper-Geschichte also jetzt nicht seine erste Karriere, sag ich mal.
Nee, guter Punkt. Es wird zu seiner zweiten Karriere, wie wir hören werden. Aktuell oder bis dato war er hauptsächlich Unternehmer und Immobilienentwickler. Also der hat sich so an Immobilien- und Landinvestments beteiligt und mittlerweile, ich weiß nicht, ob er das immer noch nebenher macht, ist er aber auch Geschäftsführer geworden von Gesellschaften, die sich auch bevorzugt mit Jack the Ripper beschäftigen. Das heißt, er hat eine Website, wo man Führungen bei ihm buchen kann oder er verkauft verschiedenes Merch und hat sich auch einen tollen Titel gegeben als Man Who Solved the Case.
Gut, also darüber können wir ja sicher dann am Ende nochmal reden. Ne? Wir bleiben jetzt erstmal bei den Fakten. Aber wie kommt denn jetzt unser Betriebswirtschaftler zu Jack the Ripper? Also was hat ihn dazu gebracht, sich überhaupt mit dem Thema auseinanderzusetzen?
Ein Kinofilm.
Oh.
Und zwar der Film From Hell. Der startete im November 2001 in England und irgendwo zu diesem Zeitpunkt wird er ihn wahrscheinlich auch gesehen haben. Das ließ sich jetzt nicht mehr ganz genau nachhalten, ob er den später erst auf DVD gesehen hat oder so oder im Kino. Aber ich gebe hier mal ein Zitat von ihm wieder in deutscher Übersetzung. Mein Interesse hatte er zufällig nach dem Film From Hell begonnen. Ich las alles, was ich finden konnte, durchforstete Archive und ging jeder Theorie nach. Jahrelang war es eine persönliche Obsession und ein Ausgleich zur Arbeit. Doch schließlich kam ich zu dem Schluss, dass der Fall wohl tatsächlich unlösbar ist.
Mhm. Ich meine, so weit, so verständlich, ähnlich ging es uns ja auch. Also jetzt nicht unbedingt mit der From Hell Origin Story, aber doch diese Beschäftigung damit als, ja, Interesse oder Hobby, wenn man es denn so nennen möchte.
Ja, eine Initialzündung für das Thema, ne? Was man so ein bisschen aushören kann, ist, dass er weniger wie wir, um den Vergleich nochmal aufzunehmen, sich jetzt irgendwie für das Drumherum, für die Zeit, für das alles interessiert, sondern er scheint wirklich auf Tätersuche gewesen zu sein. Denn wenn er sagt am Ende, dass der Fall für ihn scheinbar unlösbar ist, muss er das ja an der Identität vom Täter abhängig gemacht haben. So nehme ich jetzt mal an.
Ja, okay, genau. Da ist er aber ja nicht der Einzige. Was hat er denn weitergemacht? Also wie ist er dazu gekommen, dieses Buch zu schreiben?
Das muss alles passiert sein zwischen 2001 und 2007, dass er sich da so ins Thema gestürzt hat. Wie genau, wie tief, das wird so ein bisschen offen gelassen. Er selber bezeichnet sich aber schon als Experte auf dem Thema. 2007 ist der nächste große wichtige Einschnitt, denn er stieß auf eine Auktion, beziehungsweise auf den Auktionskatalog, den es ja zu jeder Auktion gibt. Und da war ein Gegenstand angeboten. Auch hier nochmal ein Auszug aus diesem Katalog. Und zwar geht es um das Los 235. Ein spätviktorianischer, brauner, siebbedruckter Seidenschal, verziert mit Michaelisblumen, Länge 2,43 Meter mit einigen ausgeschnittenen und eingerissenen Partien.
Mhm. Ja, interessantes Stück.
Auch Fotos waren abgebildet und man liest noch ein bisschen weiter. Auch hier wieder Zitat aus dem Katalog in deutscher Übersetzung. Laut der Familiengeschichte des Verkäufers, und das sei jetzt kurz erwähnt, das war ein David Melville Hayes, soll der Schal von dessen Ur-Uronkel, Acting Sergeant Amos Simpson, der in der Nähe des Mitre Square im Londoner East End stationiert war, vom Jack the Ripper-Opfer Catherine Eddowes entfernt worden sein. Der Schal gehörte einige Zeit zum Bestand des Metropolitan Police Crime Museums und war 2006 Gegenstand einer forensischen Untersuchung für eine Sendung auf Channel 5. Edwards hat jetzt also diesen Schal gesehen und das hat natürlich sofort sein Interesse geweckt, denn er ist ja Ripper-Experte. Und er glaubt auch, dass dieser Schal echt ist. Und damit auch das einzige bekannte Beweisstück, was existiert. Also ein Gegenstand, der in direkter Verbindung mit dem Opfer und womöglich auch mit dem Täter gewesen ist.
Mhm.
So, jetzt kannst du ja bestimmt was über die Wichtigkeit von Provenienzen in der Geschichtsforschung was sagen. Also die Herkunft von Gegenständen.
Ja, das ist total richtig. Das nennen wir auch immer den Kontext. Also vielleicht kann man einfach es kurz machen und sagen, ein Gegenstand ohne nachgewiesenen Kontext ist nicht großartig was wert in der Geschichtsforschung, weil natürlich nur der Kontext das Ganze irgendwo einordnen kann. Also besonders in der Frühgeschichte, also wenn wir noch keine schriftlichen Quellen haben, wenn jetzt jemand etwas findet auf dem Feld, das ausgräbt, irgendwie mitnimmt, dann ist der Wert davon quasi null, weil wir es nicht mehr einordnen können. Also sobald jemand das entfernt, ist nicht mehr nachzuweisen, dass dieser Gegenstand wirklich aus einem Fundverbund stammt. Das heißt also, das ist zwar hübsch anzusehen, aber es ist nicht zu beweisen, woher dieser Gegenstand stammt. Und das ist sicherlich auch mit diesem Schal ähnlich, nicht? Darauf läuft es sicher hinaus.
Ja, absolut. Man muss wissen, wo ein Gegenstand herkommt. Und das kann auch ein Dokument sein, ein Schriftstück oder was auch immer.
Ja, natürlich.
Damit die Authentizität gesichert ist und auch dadurch die Interpretierbarkeit.
Richtig, genau.
So sagen wir das auch in der Geschichtsforschung. Edwards selbst schreibt auch in seinem Buch, Zitat, wie bei jedem wichtigen Dokument stellt sich immer die Frage nach der Herkunft.
Da hat er recht.
Aber scheinbar macht er eine Ausnahme bei diesem Schal. Denn hier wird die Provenienz, also die Herkunft des Schals, und das wird sich durch das ganze Buch ziehen, ist eine Mischung aus Familienüberlieferung dieser Familie Hayes, des Verkäufers, also aus einer Quelle, und auch Spekulationen eines Familienmitgliedes, der Großmutter, die den Schal im Besitz hatte, die auch dann über den Enkel weitergegeben wurde. Und das Ganze wird ergänzt mit Spekulationen von Edwards. Und das ist jetzt die Herkunft des Schals. Macht das Ganze ein bisschen schwierig.
Okay.
Also bevor wir das so ein bisschen einordnen, können wir uns gleich mal anschauen, was diese Familienüberlieferung der Familie Hayes aussagen.
Mhm.
Laut der Familie Hayes fragte deren Ururonkel, dieser Active Sergeant Amos Simpson, einen diensthabenden Beamten oder Forensiker, ob er den Schal haben dürfe, nachdem dieser von der Leiche entfernt wurde, und der Schal wurde ihm auch wirklich überlassen. Den Schal schenkte dann dieser Sergeant Simpson der Urgroßmutter vom Verkäufer David Melville Hayes. Und zwar hieß seine Urgroßmutter Mary Simpson. Die starb 1927 und da mit ihrem Tod ging der Schal in den Besitz seiner Großmutter Eliza Mary Smith über, die ihn nach ihrem Tod wieder seiner Mutter gab. Und die Mutter, die zog für eine Zeit nach Australien, aber zuvor, und das war im Jahr 1986, gab sie diesen Schal mit der Geschichte an den 2007er Verkäufer David Melville Hayes.
Mhm.
Die Geschichte der Familie Hayes gibt halt nicht wieder, ob er den Schal auf dem Mitre Square oder später möglicherweise im Leichenhaus bekommen hat. Denn es wird ja gesagt von einem Forensiker, das kann theoretisch auch in einem Leichenhaus passiert sein, als die Leiche entkleidet wurde, oder halt direkt am Tatort auf dem Mitre Square. Das wissen wir nicht.
Mhm.
In einigen Variationen dieser Geschichte fand Amos Simpson als erster die Leiche von Catherine Eddowes, hob den Schal auf und behielt ihn.
Ja, aber wir wissen ja, dass das nicht stimmt. Also es sei denn natürlich, er hat's nicht gemeldet.
Ja, das ist ein guter Punkt. Und vielleicht sollen wir hier einmal ganz kurz eine kleine Rolle rückwärts zum 30. September 1888 auf den Mitre Square machen, um noch einmal uns ganz kurz vor Augen zu führen, was die Fakten, die wir kennen, über diesen Abend sagen. Wir wissen, dass P.C. Watkins die Leiche um 1.44 Uhr morgens gefunden hat. Er ist danach zu dem Nachtwächter und Ex-Polizisten George Morris gerannt, der bei Curly und Tongs gearbeitet hat. Dieses Lagerhaus war gut 25 Meter vom Tatort entfernt. Und P.C. Watkins wusste ja, weil das ein alter Kollege von ihm war und auch durch seine Beats, durch seine Streifen, dass Morris dort Dienst hatte, hat diesen alarmiert und rannte zurück zur Leiche. Man geht davon aus, dass das nicht länger als 1 bis 1,5 Minuten gedauert hat.
Mhm.
So, Morris rannte sofort los, holte Hilfe, alarmierte die Polizisten Harvey und Holland. Die kamen auch zum Mitre Square. Der eine holt einen Arzt. Und gegen 2 Uhr treffen Dr. Sequire, 3 verschiedene Detective Officers und Inspector Collett ein. Dann kommt irgendwann der Polizeichirurg Dr. Brown. Der trifft um 2.18 Uhr ein. Und diese bleiben auch bei der Leiche, bis diese abgeholt oder abtransportiert wird. Und auch auf dem Transportweg, auf so einem Handkarren zum Leichenhaus, war die Leiche natürlich immer von Polizisten umgeben. Im Leichenhaus selber wurde die Kleidung unter Aufsicht entfernt und auch vollständig dokumentiert. Diese Listen existieren noch und wir wissen, was Catherine Eddowes anhatte oder was die Leiche an sich hatte, als sie im Leichenhaus entkleidet wurde. Wir können also sagen, vom Auffinden der Leiche um 1.44 Uhr bis zu ihrer Entkleidung im Leichenhaus war die Leiche bis auf 1 bis 1,5 Minuten immer unter Beobachtung. Und keines von diesen aufgeführten Inventarstücken ähnelt auch nur irgendwie dem Schal oder einer Beschreibung eines solchen Gegenstandes.
Nee, und ich kann mich auch nicht erinnern, dass die Zeugen, die sie ja noch gesehen haben wollen, sie mit einem Blumenschal beschrieben hätten in irgendeiner Form.
Das kommt noch hinzu.
Mhm. Und wer ist jetzt dieser Active Sergeant Simpson? Also war der da irgendwie beteiligt? War der vor Ort? Wissen wir dazu was?
Ja, das habe ich auch nochmal nachgeguckt. Also, es gab Amos Simpson. Der mag auch ein Vorfahre von dieser Familie Hayes gewesen sein. Der wurde 1847 in Acton in Sudbury bei Suffolk geboren und trat mit 21 Jahren, also 1868, der Metropolitan Police bei. Und zwar in der Y-Division, die für Kentish Town zugeteilt war.
Okay.
Und 1881 wurde dieser Amos Simpson zum Active Sergeant befördert. Aber jetzt geht's los. Laut Edwards wurde er 1886 und damit 2 Jahre vor der Mordserie in die N-Division bei Islington versetzt. Und diese Division, die grenzt auch mit ihrem südlichen Gebietsende ganz nah an die City von London und damit halt auch an den Mitre Square an.
Mhm.
Edwards berichtet weiter, dass der Simpson später nach Cheshunt in Hertfordshire ebenfalls auch in die N-Division versetzt worden war und irgendwann um 1893 in den Ruhestand ging. Letztlich starb er am 10. April 1917.
Mhm, okay, also das berichtet Edwards.
Genau.
Hast du dafür noch andere Belege gefunden?
Ja. Und zwar, dass sich Edwards hier wohl offensichtlich irrt. Denn laut Polizeiunterlagen, die es immer noch gibt, lebte Simpson 1888, also während der Mordserie, bereits in Chestnut, wo er auch schon seit 1881 stationiert war. Chestnut gehörte auch zu der Metropolitan Police und er gehörte auch in die N-Division, das stimmt alles. Aber sein Einsatzort, wo er in der Tat eingesetzt war, liegt über 22 Kilometer vom Mitre Square entfernt und auch sogar außerhalb vom Stadtgebiet Greater London. Damit hat er überhaupt keine Verbindung zum East End.
Ja, und es ist damit auch äußerst unwahrscheinlich, dass er da vor Ort gewesen sein wird in dieser Nacht. Also zumindest direkt. Also vielleicht hat er ja was davon gehört, richtig, aber dann hätte er erstmal da hinkommen müssen und so weiter.
Richtig. Und was das Ganze noch unwahrscheinlicher macht, das war ja die Nacht des Double Events, der 30. September. Das heißt, erst wurde Liz Stride im Duffield's Yard getötet und weniger als eine Stunde später Catherine Eddowes. Aber was das Problem war, daran erinnern sich sicherlich viele von euch, Liz Stride wurde im Gebiet der Metropolitan Police, zu der auch Amos Simpson gehört, getötet. Catherine Eddowes aber im Stadtgebiet der City of London Police. Und somit hat auch ein Metropolitan Police Sergeant überhaupt nichts am Tatort in der City of London Police was zu suchen.
Ja, und dann wäre es ja sogar wahrscheinlicher, dass er zu Liz Strides Tatort gegangen wäre, hätte er da was gehört und hätte irgendwie beteiligt sein wollen, ne? Weil das wäre ja nicht weniger interessant.
Dazu kommen wir gleich noch, ganz genau. Okay. Laut Zeugenaussagen des Inquest werden dort die Bewegungen von 10 Polizeibeamten auf dem Mitre Square festgehalten, die da unterwegs waren, die da zu tun hatten und die da hingerufen wurden. Und darunter ist kein einziger Polizist der Metropolitan Police, verständlicherweise.
Klar. Ich habe mir auch Gedanken darüber gemacht, wieso sollte man ihm denn einfach diesen Schal aushändigen? Also zu irgendeiner Zeit, oder? Weil, also kann man da einfach hingehen und sagen, ich hätte das jetzt gern mitgenommen und dann ist das okay?
Das kann ich dir ehrlich gesagt nicht sagen. Wir wissen ja, dass aus dem 19. Jahrhundert so eine Art von Tatort-Tourismus, den gab es ja.
Ja, durchaus.
Ich kenne das in der Tat ehrlich gesagt nur von so Sensationslustigen, die in die Tatorte geströmt sind und sich Dinge mitgenommen haben. Ich habe noch keinen Fall gehört, wo auch die Beamten sich da irgendwie bedient hätten. Ich will das nicht ausschließen kategorisch. Also, dass vielleicht so Fälle waren, wo jemand sagte, oh, das ist aber ein schönes Stück und ist das jetzt aufgenommen und dann kann ich das mitnehmen. Das will ich gar nicht in Frage stellen, dass das vielleicht nicht sogar passiert ist. Das ist aber auch gar nicht jetzt unbedingt der Dreh- und Angelpunkt, sondern dass dieser Simpson gar nicht da gewesen ist, um überhaupt jemanden zu fragen oder überhaupt einen Gegenstand an der Leiche zu sehen, ist da sicherlich interessanter.
Also zusammengefasst, wir können weder den Schal noch Simpson eindeutig da platzieren.
Ja, aber Edwards hat natürlich eine Lösung dafür gefunden, warum Simpson nicht vielleicht doch auf dem Mitre Square gewesen sein könnte. Mhm. Trotz der Belege, die das Ganze eigentlich ausschließen. Und dazu müssen wir ein ganz klein bisschen ausholen. Und zwar müssen wir zu einer Person gehen namens Stephen White. White war 1888 Sergeant in der H-Division. Die H-Division haben wir schon häufiger gehört. Das war halt die Division, die für Whitechapel zuständig war. White starb 1919 und galt als einer der fähigsten und auch besten Männer, die die Metropolitan Police während seiner Zeit hatte. Er stand aber auch ein bisschen in der Kritik, denn ihm wurde nachgesagt, dass ihm der Ripper durch die Lappen gegangen sei. Mhm. Hast du schon mal was von Stephen White gehört? Ich weiß, dass wir den in unserem Podcast bisher noch nicht erwähnt haben.
Nee, habe ich tatsächlich nicht, nein.
Diese angebliche Begegnung, wo ihm der Ripper durch die Lappen gegangen ist, ist auch mehr so eine kleine Randnotiz. Deswegen haben wir die bisher auch noch gar nicht aufgeführt. Aber es gibt Zeitungsartikel posthum über einen Sondereinsatz, den Stephen White gemacht hat im East End. Und zwar hat er 2 oder 3 Polizisten in einem Haus postiert, welches an einem einzigen Zugang zu einer Sackgasse stand. Und da weiß man jetzt nicht genau, was der Grund war, warum die da positioniert waren. Es wird gesagt, vielleicht hat er da Fenians oder, also das waren ja auch eine Zeit der Unruhen, also Anarchisten waren unterwegs, vielleicht wurde da Überwachungen gemacht. Jedenfalls schaute White nach seinen Männern und traf dabei auf diesen Unbekannten, der aus der Sackgasse kam. Kurz darauf ging auch einer seiner Polizisten aus dem Haus und in diese Sackgasse und entdeckte dort die Leiche einer ermordeten Frau. White selber sagte aus, hier Zitat, am Ende der Sackgasse, zusammengesackt an einer Wand, lag der Körper einer Frau und eine Blutlache lief entlang der Gosse weg von ihrem Körper.
Und wer war das?
Wir wissen nicht, wer das war, wir wissen nicht, wann das war und wir wissen nicht genau, wo das war. Also, er gibt keine Straßennamen an. Er sagt, da ist eine Sackgasse, da ist ein Haus und da werden Leute postiert. Es muss zur Zeit der Mordserie passiert sein und es kommt wohl auch ungefähr hin, dass das Ende September, Anfang Oktober gewesen sein muss. Denn diese Begegnung wurde damals schon immer so ein bisschen im Sinne von, da geht ein Mörder vom Tatort weg, das muss ja der Ripper sein, sehr hoch gehandelt. Also es muss die Hochphase der Mordserie gewesen sein.
Ja, aber eine Sackgasse, daran kann ich mich jetzt überhaupt nicht erinnern.
Genau, das ist der Punkt. Der Mitre Square hatte drei Zugänge. Der war keine Sackgasse, definitiv nicht.
Nee.
Edwards spekuliert aber. Er sagt, dass diese Person, die in diese Sackgasse gegangen sein muss, dieser Untergebene von diesem Stephen White, das muss Amos Simpson gewesen sein. So, und die Vorstellung, dass das auch der Mitre Square gewesen ist, ist auch gar nicht so ganz neu. Wenn man so ein bisschen bei den Ripperologen nachschaut, und einer der führenden seines Zeichens ist Donald Rumbelow. Der hat bereits 1975 in seinem Buch The Complete Jack the Ripper geschrieben, Zitat, offenkundig bezieht sich dies auf den Mitre Square Mord, denn es ist der einzige Mord, auf den die Fakten zutreffen. Und da müssen wir jetzt mal so ein bisschen gucken. Also, Eddowes wurde weder zusammengesackt an einer Wand gefunden, noch wurde irgendwie groß Blut beschrieben, was von der Leiche in irgendeine Gosse lief. Und wie du gerade schon sagtest, der Mitre Square ist einfach keine Sackgasse. Der Grund, warum Polizisten jetzt da in diesem Mitre Square positioniert worden wären, um Anarchisten, Fanyans oder sonst irgendjemanden zu beobachten, ist auch völlig unklar. Und darüber hinaus wäre das ja auch ein Eingriff der Met in ein fremdes Gebiet gewesen, denn der Mitre Square gehört nicht zur Metropolitan Police.
Nee, die wären da ja gar nicht gewesen.
Genau, hätte die City Police da irgendwas von mitbekommen, dann hätte das richtig Ärger gegeben. Also, spekulieren wir doch mal genauso wie Edwards an dieser Stelle. Wenn, passt doch diese Beschreibung eigentlich eher auf den Duddfields Yard. Der ist zwar keine richtige Sackgasse, aber er ist ein Hof, der nur einen Zugang hatte und zwar von der Burner Street. Das haben wir damals auch geschildert. Dann wurde Stride in der Tat an einer Wand gefunden. Nicht zusammengesackt, aber sie lag da und es wurde auch sogar in mehreren Berichten, auch im Inquest, wurde erwähnt, dass ihr Blut in eine Rinne lief oder so in eine Gosse. Die Positionierung der Polizisten wäre dann sogar denkbar, denn das war ja direkt angrenzend an diesen International Working Men's Club. Und da sind durchaus, wie wir wissen, auch Anarchisten unterwegs gewesen. Da wurden politische Reden gehalten. Das kann also in der Tat ein Ort gewesen sein, wo eine Überwachung stattgefunden hat.
Finde ich auch deutlich einleuchtender, ja.
Genau, und wenn wir jetzt aus der Spekulation zu den Fakten rüberwechseln, wissen wir sogar, dass White, dieser Stephen White, nachweislich in der Burner Street war. Und zwar wurde unmittelbar nach dem Mord an Stride von Inspektor Abilene angewiesen, Hausbefragungen durchzuführen. Auch das haben wir ja erwähnt, das war ja das normale Prozedere, ne? Nach dem Finden einer Leiche wurden erstmal die umgrenzenden Häuser, Passanten etc. befragt, durchsucht. Und dieser White war sogar derjenige, der diesen Matthew Packer damals befragte. Du erinnerst dich, das war diese mysteriöse Person.
Ja, mit den
Person,
Weintrauben.
Mit den Weintrauben, genau. Dieses Interview hatte Stephen White durchgeführt. Also, das würde eher in die Richtung gehen. Also wenn schon eher der Duddfields Yard und der Mord an Stride als der Mitre Square und der Mord an Eddowes.
Ja, und dann müsste aber ja der Mann, der da weggelaufen ist, immer noch nicht der Täter gewesen sein. Denn wir haben ja einen Mann, der weglief, ne? Der Zeuge Israel Schwartz zum Beispiel.
Ja, genau, wenn das so ist. Ob das jemand aus dem Club war, der da durch den Nebeneingang und über den Hof rausgegangen ist. Vielleicht war es sogar möglicherweise der Täter, denn wir können ja fast davon ausgehen, dass beim Mord von Stride jemand gestört wurde, also der Mörder gestört wurde. Aber da gehen wir jetzt wieder in den Bereich der Spekulation zurück. Denn wenn wir dann weiter spekulieren, war dann dieser Person Simpson wirklich derjenige, der in den Duddfields Yard gegangen ist? Wir wissen, dass die Leiche nicht von einem Polizisten gefunden wurde. Dann wären wir bei Liz Strides Schal, wenn es denn dann wäre. Ne?
Aber die hatte ihren Schal ja noch. Der wird ja sogar ganz explizit erwähnt.
Ganz genau, sie hat ein geknotetes Halstuch. Also die White-Theorie, die wird auch weiter abgeschwächt, denn es gibt durchaus verschiedene Versionen von dieser Geschichte und da werden White posthum Worte in den Mund gelegt wie, Zitat, 5 Nächte lang hatten wir eine bestimmte Gasse hinter der Whitechapel Road observiert. Das passt zum Beispiel jetzt weder zum Burner Street und Duddfields Yard, noch passt das zum Mitre Square. Also alles ein bisschen sehr dünn.
Naja, und ist das ja eine sehr komplizierte Herleitung dessen, warum jetzt dieser Mann diesen Schal hätte gefunden haben können.
Ja, und wenn etwas kompliziert wird, dann wird es von Edwards nicht erwähnt. Also diese andere Version, die diese White-Theorie durchaus wieder schwächt, das wird zum Beispiel von Edwards nicht erwähnt. Seine Argumentation bleibt ja immer sehr dünn. Auch da habe ich ein ganz schönes Zitat. Er sagt, Es gibt zwar keine schriftlichen Beweise aus der damaligen Zeit, die die Familiengeschichte über Simpsons Besitz des Schals kategorisch bestätigen, aber ebenso kann sie nicht widerlegt werden und es scheint keine absichtliche Täuschung vorzuliegen.
Na gut, also okay, nehmen wir das mal an. Nehmen wir jetzt mal an, er hätte diesen Schal da gefunden, das würde alles so stimmen. Wie geht es denn jetzt weiter? Also was macht er denn jetzt mit diesem Schal?
Ja, also die Frage ist ja, gehört dieser Schal wirklich Eddowes? Und ist dieser Schal darüber hinaus auch möglicherweise mit dem Mörder in Kontakt gekommen? Denn wir haben ja schon die drei großen Buchstaben am Horizont, DNA. Erstmal, Edwards bleibt sehr wackelig mit seiner Argumentation. Er geht davon aus, dass der Schal dem Opfer gehört. Daran hat er persönlich gar keinen Zweifel. Denn es wird ja auch so von den Nachkommen bestätigt. Also den Nachkommen nicht von Eddowes, sondern wie jetzt gesagt von dem Amos Simpson. Mhm. Und dann geht Edwards los und zeigt den Schal Experten. Merkwürdigerweise aber gar nicht unbedingt den Schal selbst, sondern nur Fotos vom Schal.
Aha, und was sind das für Experten? Also Forensiker oder was machen die so?
Zunächst sind das Historiker. Er möchte eigentlich einordnen lassen, ob dieser Schal zeitgenössisch ist. Also wie gesagt, er ist überzeugt, dass es Eddowes Schal ist. Nichtsdestotrotz versucht er eine bestimmte Spur zu legen. Und zwar vermutet einer, dass dieser Schal womöglich aus Frankreich käme. Aufgrund des Musters, also darauf sind ja diese Michaelisblumen oder,
ja,
also es sind Astern. Man kann diesen Schal auch mal googeln. Wir verlinken davon auch mal Fotos bei Instagram. Er geht auch zu einer Schweizer Historikerin und die meint zu ihm, dass dieser Schal nicht englisch sei. Mhm. Zitat Edwards. Es war dieser Ausdruck nicht englisch, der mich zu einem großen gedanklichen Sprung inspirierte. Und zwar schlussfolgert er, wenn mir mehrere Experten sagen, dass dieser Schal vielleicht gar nicht englisch ist, dann gehörte der ja vielleicht gar nicht dem Opfer, sondern womöglich dem Täter.
Oh.
Ja.
Ja, nee, das ist ja logisch, Entschuldigung. Mhm.
Auch hier Zitat, mir wurde auch klar, dass Herbstastern, diese Michaelisblumen, nur dann von Bedeutung sein konnten, wenn sie mit dem Ripper in Verbindung standen. Also hier werden ziemliche gedankliche Sprünge gemacht. Er geht wieder zu dieser Expertin aus der Schweiz und fragt jetzt, ob dieser Schal vielleicht polnisch oder russisch sein könnte. Wir müssen jetzt fairerweise dazu einordnen, warum er jetzt diese Spur aufnimmt oder da jetzt so heiß drauf wird. Genauso wie für Edwards klar ist, dass dieser Schal zu Catherine Eddowes gehörte, bis zu diesem Punkt, ist für ihn aber auch klar, dass eigentlich der einzig mögliche Ripper ein Verdächtiger namens Aaron Kosminski sein muss. Mhm. Und Aaron Kosminski, da können wir gleich noch mal ganz kurz was zu sagen, ist polnischer Jude, also ein Einwanderer in London, der aus Polen, / auch aus den russischen Gebieten kam. Und das ist jetzt das, wo Edward sich drauf versteift.
Und dann hätte der den Schal mitgebracht?
Genau.
Zu Catherine Eddowes Mord und hätte ihn da zurückgelassen, hat aber dann ein Stück der Schürze wieder mitgenommen, um seine Waffe zu reinigen.
Ja, das wird wild.
Okay.
Also, auch hier Zitat der Expertin, ob dieser Schal russisch oder polnisch möglicherweise ist. Sie sagt, ich kann es ehrlich gesagt nicht sagen, aber es ist möglich. Ja, es könnte beides sein. Ich zitiere das jetzt nur. Darauf Edwards, Zitat, ich hatte gerade einen Durchbruch. Ich zittere richtig. Das bleibt unter uns. Ich bin zu der Spezialistin zurückgekehrt. Sie bestätigte, dass er durchaus polnisch oder russisch sein könnte. Pawlowski Possad stellte schon früh im 19. Jahrhundert Schals her und der tief religiöse östliche Orthodoxismus erklärt die Astern. Er brachte ihn aus Polen mit.
Okay.
Also, er ist sein Verdächtiger Aaron Kosminski, der diesen Schal mitgebracht hat. Und wem Edwards hier gerade schreibt, das ist Dr. Jari Luhelainen. Das ist ein Biochemiker oder ein DNA-Analyst an der John Moores Universität in Liverpool. Dazu kommen wir jetzt gleich. Pawlowski Possad, das ist ein Ort im Russland, der bis heute berühmt ist für seine Tuchmanufakturen. Edwards sagt, der muss in Russland hergestellt worden sein, geografisch nah an Polen. Irgendwo muss Kosminski diesen Schal herhaben und weil er religiös orthodox ist, als polnischer Jude, hat er irgendwie eine Verbindung zu diesen Astern, zu diesen Michaelisblumen. Das hat eine Bedeutung für ihn. Und deswegen nimmt er diesen Schal auch mit. Also das ist wirklich mehr als wackelig. Wir wollen ja gucken, wo ist eine ganz klare Faktenlage aus Edwards Sicht, dass eindeutig ist, dass Kosminski für ihn der Mörder ist. Und das schauen wir uns jetzt gleich mal an. Aber Kosminski. Wir tragen das hier noch einmal ganz dicht zusammen. Wir werden aber auch den Kosminski mal für eine eigene Folge vorbereiten. Dafür ist das ein zu spannender Verdächtiger.
Ja.
Also, er wurde als Aaron Mordke Kosminski 1865 in Polen geboren und ist ungefähr um 1881 ins Londoner East End emigriert und hat dort als Barbier gearbeitet. Bereits 1885 wurde er aufgrund von Halluzinationen und Wahnvorstellungen als, ja, in Anführungsstrichen geisteskrank in der damaligen Verständnis diagnostiziert. 1891 bedrohte er seine Schwester mit einem Messer, wurde festgenommen und wurde dann immer wieder in verschiedene Nervenheilanstalten untergebracht, wo er letztendlich auch 1919 starb. An Kosminski ist interessant, das ist jetzt wirklich sehr hart runtergebrochen, was ich gerade gesagt habe, aber interessant ist, dass er schon während der Mordserie verdächtigt war. Sicherlich durch dieses Label geisteskrank und weil er in der Gegend war. Aber die Beamten oder einige Beamte, die an der Whitechapel-Mordserie beteiligt waren, darunter zum Beispiel Robert Anderson oder Donald Swanson, die haben wir schon häufiger mal erwähnt, aber als auch später der Melville McNaughton, haben immer wieder Kosminski verdächtigt und ihn als möglichen Täter beschrieben.
Woher kannten die den denn? Also war der irgendwie da in der Nähe? Hatten die ihn irgendwie verhört? Wie waren die auf ihn gekommen?
Das müssen wir wirklich mal in einer eigenen Folge besprechen. Kosminski wurde auch verhört. Wir wissen nicht ganz genau, wo seine Aufenthaltsorte während der Mordserie waren. Mit ziemlicher Sicherheit hat sein Bruder in der Goulston Street gewohnt und wurde auch bei Befragung in der Goulston Street und nicht viele Hausnummern von dem Graffito und von dem Schürzenfund entfernt befragt. Möglicherweise hat sogar Kosminski bei seinem Bruder gewohnt in der Zeit und wurde sogar selber verhört.
Das ist ja in der Tat interessant. Aber ja, das machen wir mal in einer eigenen Folge.
Warum der verdächtigt wurde, wo er das erste Mal aufgeploppt ist und so, das müssen wir uns mal ganz genauer anschauen. Habe ich jetzt zugegebenermaßen auch gerade nicht so vorbereitet. Aber das würde ich gerne nochmal aufbereiten für eine eigene Folge. Das ist nämlich ein ganz spannender Mensch. Mhm. Und auch da gibt es relativ neue Erkenntnisse, die Kosminski wieder in etwas anderem Licht darstellen.
Okay. Alles klar, aber dann kommen wir mal zurück zu Edwards Schal.
Für Edwards ist Kosminski der wahrscheinlichste Täter, weil er sich ja jahrelang zum Expertentum hochgearbeitet hat. Und das ist jetzt, meine ich jetzt gar nicht despektierlich, aber er hat sich sehr stark mit den Ripper-Morden auseinandergesetzt, ist natürlich auch über Kosminski gestolpert und hat für und wieder wahrscheinlich dann für sich beschlossen, das ist auch aus seinen Augen subjektiv für ihn der wahrscheinlichste Ripper. Das Muster mit diesen Astern, mit diesen Michaelis oder Michael Mass Daisies, wie die im Englischen heißen, das ist für ihn halt auch der Beweis, dass dieser Schal von Kosminski aus Polen mitgebracht wurde. Der geht halt so weit, dass er als polnischer Jude von diesem orthodoxen Christentum so geprägt gewesen ist, dass er diesen religiösen Schal mitgenommen hat. Das hat eine zentrale Rolle für ihn gespielt.
Ja, aber das ist ja schon so ein induktives Vorgehen. Das heißt ja, er hat im Grunde seine Idee und versucht, die zu beweisen. Und das ist ja immer schwierig. Also schwierig im Sinne von ein nicht sehr wissenschaftliches Vorgehen.
Das ist genau seine Methode. Er bindet das potenzielle Beweisstück an seinen potenziellen Täter.
Genau.
Nichts davon ergibt für mich auch nur irgendeinen Sinn, denn kürzen wir es ab. Der Ursprung des Schals, die Herkunft, die Provenienz sind bei genauem Blick überhaupt nicht überzeugend dargelegt.
Nee, richtig.
Die beruhen auf mündlich tradierten Überlieferungen. Es gibt keinen eindeutigen Beweis. Aber ich hatte ja gerade schon diesen DNA-Analysten, Dr. Jari Luhelainen, schon erwähnt, und jetzt wird's halt spannend. Denn wir haben eine zweifelhafte Provenienz, aber diesen Schal zeichnete noch etwas anderes aus. Er hatte Flecken. Teilweise wurde er als blutbefleckt oder sogar blutgetränkt beschrieben. Schaut euch gerne mal Fotos davon an. Ja, er hat Flecken. Also ich würde da nichts von blutgetränkt oder blutbesudelt, so würde ich das nicht bezeichnen. Da sind einzelne Flecken drauf. Möglicherweise war er mal stärker verschmutzt, denn wir haben ja schon gehört, da wurden Teile rausgeschnitten und fehlten Teile von diesem Schal. Aber mit diesen Flecken hat er sich jetzt an diesen Biochemiker gewandt. Und der sollte prüfen, ob sich DNA aus diesen alten Flecken auf dem Schal extrahieren lassen. Nina, wie gut bist du denn, was DNA angeht?
Überhaupt nicht gut. Das gebe ich gerne zu. Das ist ja viel zu jung für mich, diese Methode. Deswegen kenne ich mich da gar nicht aus.
Ich habe da auch überhaupt keine Ahnung von. Also Naturwissenschaften, nichts würde mir ferner liegen. Ich habe es mal nachgeschlagen und ich fasse hier mal ganz kurz zusammen. DNA ist ein Molekül, das ist in allen lebenden Organismen. Es trägt unsere Erbinformationen, das weiß ich auch noch aus der Schule. und steuert im Grunde die Entwicklung, Funktion, Vererbungen.
Ja, so viel wusste ich auch noch, ja. Aber wie man das Ganze jetzt untersucht?
Ja, genau. Da kommen wir gleich noch zu. Was wir auch wissen, auch aus den ganzen True-Crime-Formaten, die da draußen so rumtoben, in den 70er Jahren wurde der DNA-Fingerabdruck nachgewiesen, den man nutzen kann, kriminologisch. Weil in dieser DNA verschiedene Sequenzen sind und an vielen variablen Stellen darin ist es für jeden Menschen einzigartig und eine eindeutige Identifizierung kann natürlich möglich gemacht werden. Bitte verzeiht mir, wenn ihr da deutlich mehr Ahnung von habt als ich. Ich versuche das hier nur einigermaßen so zusammenzufassen, dass die folgende Geschichte noch weiterhin Sinn ergibt. So. Mhm. Und man kann natürlich über die DNA auch eine biologische Verwandtschaft feststellen, ne, da bei Verwandten charakteristische Muster in der DNA vorhanden sind. Dr. Jari Luhelainen, der legt jetzt also los, der hat verschiedene Tests gemacht. Fluoreszenzmuster zum Beispiel. Da hat er gesagt, das sind blutähnliche Flecken. Spätere Bluttests waren jedoch negativ.
Also wir wissen noch nicht mal sicher, dass es wirklich Blut ist, das diese Flecken verursacht hat.
Genau. Es wurden auch Sperma-Schnelltests gemacht. Auch diese waren negativ. Mhm. Und entnommene Zellen aus diesen Flecken, das waren sogenannte squamöse, also so eine Art von geschuppte Epithelzellen. Das ist ganz typisch für Körperflüssigkeiten, aber leider gerade nicht für Sperma. Also hier haben wir einen Befund, der eigentlich gegen die Anwesenheit von Sperma spricht. So, das ist jetzt auch entscheidend, denn die gesamte Methode von diesem Dr. Luhelainen beruht jetzt darauf, dass das Material aus diesen, in Anführungsstrichen, Blutflecken vom Opfer und entnommenes Material aus diesen sogenannten, auch hier wieder in Anführungsstrichen, Spermaflecken vom Täter stammen müsse. Irgendwas haben sie jetzt aber gefunden. Was ist das denn jetzt genau? Und jetzt kommen wir zu einer Untervariante der DNA, und zwar zu der mitochondrialen DNA. Das ist eine Form von DNA, die nur von der Mutter an die Kinder weitergegeben wird. Eine DNA, die sehr langsam mutiert, also sich sehr langsam verändert, sodass sie bei Menschen, die sehr eng miteinander verwandt sind, mütterlicherseits, identisch ist. Und aus diesem Grund kann diese mitochondriale DNA benutzt werden, um mütterliche Familien zu identifizieren. Ja. Soweit kommst du noch mit?
Ja, das wusste ich tatsächlich auch schon, ja.
Okay, jetzt müssen wir noch etwas tiefer rein. Und zwar, diese mitochondriale DNA ist ein ganz kleines, ringförmiges Erbmolekül. Und das besteht aus etwa 16.500, ich nenne es jetzt mal Basenpaaren. Und die sind immer aus vier unterschiedlichen Molekülen, und zwar A, C, G und T, zusammengesetzt. Und deshalb betrachtet man immer von all diesen ganzen Sequenzen nur ganz kleine, wenige Stellen, an denen sie sich unterscheidet. Und diese Unterscheidung macht man immer mit einer Standardreferenz. Und zwar ist das ein DNA, die von einer Frau aus den 1970er Jahren entnommen wurde. Das ist der Standard für die Wissenschaft. Und mit der wird immer diese mitochondriale DNA verglichen an bestimmten Stellen, um zu gucken, wie unterscheidet die sich denn jetzt davon? Ist jetzt auch erstmal so, nehmt zur Kenntnis. Was hat jetzt dieser Doktor gefunden, was so spektakulär ist? Also er hat erstmal aus diesen Proben, die er da von diesen Flecken entnommen hat, keine vollständige mitochondriale DNA-Sequenz. Also diese 16.500 Basenpaare, die hat er nicht gefunden. Er hat mehrere sehr kurze Abschnitte gefunden, weil die DNA halt sehr alt und sehr beschädigt gewesen ist. Also ungefähr Abschnitte mit 100 bis 200 Basenpaaren.
Okay, aber dann nochmal kurz zurück. Das heißt ja dann schon, dass es Körperflüssigkeiten gewesen sein müssen.
Nein, müssen es nicht. Also mitochondriale DNA kannst du aus jeder Zelle holen, die Mitochondrien enthält. Das kann natürlich Blut, Speichel, Sperma sein, aber es können auch Hautzellen sein oder Schleimhautzellen.
Aha, könnte es sowas sein wie zum Beispiel Speichel von Händen oder ähnliches? Also könnte da was übertragen worden sein, vielleicht auch moderner?
Sowas muss es sein, denn er findet von diesen 6 bis 7 Abschnitten, die ich gerade gesagt habe, diesen sehr kurzen, kann er folgende Segmente draus sequenzieren. Ein Segment, was mit einer heutigen Nachfahrin von Catherine Eddowes übereingestimmt haben soll. Es ist bekannt, dass Catherine Eddowes, das haben wir auch in unserer Folge erwähnt, sie hatte Nachkommen, sie hatte Kinder und auch noch heute lebende Nachkommen. Eine Frau namens Karen Miller beispielsweise. Und die hat von sich selber Proben abgegeben, um einen DNA-Vergleich machen zu können. Und ein Segment, einer dieser kleinen Abschnitte, soll mit dieser mitochondrialen DNA von dieser Karen Miller übereinstimmen. Dann hat er 2 Segmente gefunden, die zu Edwards selber und zu ihm, Dr. Luhelainen, passen. Das heißt Kontamination durchs Anfassen, durchs Draufniesen. Also man hinterlässt ja automatisch Spuren. Und zu diesen restlichen 3 Segmenten wird aber merkwürdigerweise nichts gesagt. Vielleicht konnten sie die nicht zuordnen, da schweigt sich Edwards aus. Und jetzt kommt das wirklich Wichtige. In seinem Buch behauptet er, diese Sequenz, die mit der Nachkommen von Catherine Eddowes übereinstimmt. Darin hat er eine sehr seltene mitochondriale DNA-Variante namens 314.1c gefunden. Und diese ganz seltene Variante hat nur eine von 290.000 Menschen.
Okay.
So, er hat jetzt also diese äußerst seltene DNA-Variante gefunden. Ungefähr eine Woche nach der Veröffentlichung des Buches stellte sich allerdings heraus, dass diese extremst seltene Variante 314.1c gar nicht, oder sagen wir, sie unterlag einem Benennungsfehler. Dr. Llewellyn hatte diese Variante falsch bezeichnet. Sie hätte eigentlich 315.1c heißen müssen. Und diese 315.1c Variante ist überhaupt nicht selten. Die kommt ungefähr bei 90% der Europäer vor. Für die Identifikation von Catherine Eddowes ist sie also damit völlig wertlos, denn nahezu jeder hat sie.
Also diese Probe, die mit der Nachkommen von Catherine übereinstimmte, stimmt mit 90% der EuropäerInnen überein.
Genau. Okay. Ist doof, weil er baut ja darauf, dass sie äußerst selten ist und das gerade für ihn der Beweis ist, dass sie zu Catherine Eddowes gehört. Dieser Benennungsfehler kommt daher, Dr. Llewellyn hatte in einer Datenbank gesucht und fand dort auch nur ein einziges Beispiel, weil dort jemand genau diesen gleichen Benennungsfehler gemacht hatte. Also er hatte sich selber auf einen Fehler verlassen und dadurch wirkte diese Mutation fälschlicherweise einzigartig oder sehr, sehr selten, besser gesagt. Dann hatte er allerdings noch ein Pech. Es war nicht nur falsch benannt, das Ding hatte auch noch einen Rechenfehler. Und zwar enthielt diese Datenbank, mit der er gearbeitet hatte, circa 29.000 Sequenzen. Und er hatte nun diese Häufigkeit durch einen Rechenfehler mit dem Faktor 10 weiter verfälscht, um auf diese 1 zu 290.000 zu kommen. Es ist aber nur 1 zu 29.000. Mhm. Nicht nur, dass diese Variante bei vielen, 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 vielen Menschen nachgewiesen werden kann, sie ist auch nicht wirklich, wie man daraus ja schon schlussfolgern kann, sie ist auch nicht wirklich selten. Und im Nachgang haben auch DNA-Fachleute, Experten, darunter auch zum Beispiel dieser Sir Alec Jeffreys, der in den 70er Jahren diesen genetischen Fingerabdruck gefunden hat, also ein Pionier seines Fachs, haben diesen Fehler auch bestätigt.
Ah, spannend.
Ja, also das Kartenhaus, was Edwards da hatte, wir wiederholen nochmal, eine Herkunft des Schals, die für ihn absolut sicher ist, aber die leider der genauen Überprüfung nicht standhält. Und dann wirklich einen einzigartigen DNA-Fund, der für ihn der eindeutige Beweis ist, dass es der Schal von Catherine Eddowes sein muss. Das alles bricht wie ein Kartenhaus zusammen.
Ja, und was macht er jetzt daraus? Weil anscheinend hat er ja trotzdem ein Buch dazu geschrieben. Und wir lesen heute noch in der Frankfurter Rundschau, dass Jack the Ripper entlarvt wurde. Also irgendwie ist es ja weitergegangen.
Zunächst einmal hat er gar nichts gesagt. Er hat keine öffentliche Stellungnahme bezogen. Man muss dazu sagen, 2014 kam das Buch raus und nach einer guten Woche ist man auf diese Fehler aufmerksam geworden. Aber das Buch ist nichtsdestotrotz in der Boulevardpresse, und wir wissen, wie diese Medien funktionieren, eingeschlagen wie eine Bombe. Und diese Wehen merken wir jetzt auch noch über 10 Jahre später. Also, das Kartenhaus bricht zusammen, er sagt erstmal gar nichts, sein DNA-Analyst sagt auch nichts, aber ein Jahr später gab es die Taschenbuchausgabe und jegliche Erwähnung einer angeblichen Seltenheit von Eddowes DNA ist daraus entfernt. Jetzt muss man ja so sagen, es ist nicht ungewöhnlich. Wenn ein Buch rauskommt und es kommt eine Neuauflage raus, dann korrigiert man Fehler. Das kann auch kommentarlos passieren. Das muss man ja nicht immer alles genau nachweisen und nahelegen. Aber andererseits ist ja nun das mit dieser mitochondrialen DNA, ist ja das Ding gewesen, den Nagel, den er eingeschlagen hat, wo seine Gesamttheorie dran hing.
Ja.
Auch diese Enthüllung, dass das ein Fehler war, das hat ja weltweit für Aufmerksamkeit gesorgt. Warum haben sich die beiden nicht diesem Problem gestellt? Und warum tun die jetzt so, als hätte dieser Fehler nie existiert? Und darauf habe ich keine Antwort gefunden.
Naja, ich würde sagen, schau, wohin das Geld fließt.
Ja, man muss dazu sagen, sie haben irgendwann Stellung bezogen und haben gesagt, diese Seltenheit der DNA, das waren für sie nur, ja, in Anführungsstrichen, ergänzende Informationen. Um das so ein bisschen mehr zu verdeutlichen, aber die Streichung ändern eigentlich nichts an der Gültigkeit ihrer Erkenntnisse.
Ja, aber ist das so?
Sie haben eine neue Position gefunden. Weg von dieser seltenen Eddowes-DNA, sondern jetzt kommen wir zu diesen vermeintlichen Spermaflecken. Er hat ja die anderen Flecken auch untersucht und ist sich sicher, dass dies Flecken, ich muss jetzt selber schon ein bisschen schmunzeln, von Aaron Kosminski sein müssen. Und seine Position ist nun, wenn er Spuren von Catherine Eddowes Dabei bleibt er, auf dem Schal findet und gleichzeitig Spuren von Aaron Kosminski auf diesem Schal findet, dann kann das ja nur aussagen, dass das Opfer und Täter gemeinsam auf diesem Schal sind. Also er stärkt nochmal seine Position, dass er den Beweis hat, dass Aaron Kosminski der Täter ist. Das ist jetzt ein bisschen schwer nachzuvollziehen, weil ja eigentlich der Nachweis für Eddos DNA zusammengebrochen ist.
Ja, richtig, das wollte ich gerade sagen. Und wie hat er jetzt Kosminskis DNA darauf nachgewiesen? Also hat man da auch Nachfahren oder?
Ja, es gibt auch einen Nachfahren von Kosminski, aber der wird nie namentlich erwähnt. Ich habe nirgendwo Spuren gefunden, wer diese Person ist, der mit Kosminski verwandt sein soll. Aber da gibt's einen Spender und diese Proben wurden miteinander verglichen. Ändert nichts an dem Benennungsfehler der DNA und dem Zusammenbrechen des, ich bleib dabei, des Kartenhauses. Aber so, gucken wir uns jetzt nochmal einmal an, was mit Aaron Kosminski da war. Also, Lou Helanen hatte diesen vermeintlichen Spermafleck, der ja nachweislich kein Sperma ist, genommen und hat eine sogenannte Vakuumtechnik angewandt, um da DNA raus zu extrahieren. Merkwürdigerweise hat er auch hier ganz andere Verfahren angewandt als bei der DNA-Extraktion von Eddowes. Das wird nicht ganz klar. Wir können nur nachlesen, dass es unterschiedliche Entnahmeverfahren waren. Ich bin jetzt aber auch nicht im Thema, vielleicht muss das so. Vielleicht verwundert das auch, wenn man vom Fach ist, ich weiß es nicht. Also er nahm nun aus diesen Flecken, die er persönlich Kosminski zuordnet, ein sogenanntes Segment mitochondrialer DNA, das mit der Sequenz eines verwandten Nachkommens von Aaron Kosminski in der mütterlichen Linie verglichen wurde. Und dieses Ergebnis stellt Edwards jetzt als den großen Triumph dar. Also als, Zitat, nahezu perfekte Übereinstimmung. Aber eine Übereinstimmung alleine sagt noch nichts, wie wahrscheinlich oder selten sie ist.
Ja, genau.
So. Und das ist jetzt wieder ein bisschen diese Wissenschaft dahinter. Ohne Angabe zur Häufigkeit dieser Sequenz in der Bevölkerung, deswegen nimmt man immer diese Referenz-DNA aus den 70er Jahren, kann man nicht sagen, ob das jetzt eine bedeutsame Übereinstimmung ist oder ob die rein zufällig ist. So, wenn jetzt also nur ein kurzes von diesen DNA-Stücken analysiert wird, und das haben wir ja nur aufgrund der veralteten DNA, dann steigt auch das Risiko, dass viele Menschen zufällig denselben Abschnitt haben. Weil wir vergleichen immer eine ganz kurze Sequenz mit einem ganz langen Abschnitt von allen anderen.
Ja, richtig. Und wir haben ja auch noch einen großen zeitlichen Abstand.
Richtig. Fassen wir nochmal zusammen. Das ist alles sehr wackelig argumentiert. Er veröffentlicht ein Buch. Medienberichterstattung, größtenteils positiv, schlägt ein wie eine Bombe. Dann werden Fehler in seinen Analysen, in seinen Verfahren und in seinen Ergebnissen entdeckt. Und die Reaktion in der Wissenschaftscommunity, so nenne ich es jetzt mal, waren sehr kritisch. Und jetzt kommt noch ein weiterer Kritikpunkt, gerade von dieser wissenschaftlichen Seite. Du musst diese Ergebnisse, die du gemacht hast in deinem Verfahren, musst du in einer wissenschaftlichen Fachzeitschrift veröffentlichen. Das ist eine gängige Praxis, das sogenannte Peer-Review-Verfahren. Also bevor du einen Artikel veröffentlichst, muss die Arbeit durch Fachleute in diesem Peer-Review geprüft werden. Das sind dann also unabhängige Experten, Expertinnen desselben Fachgebiets, die Peers. Und die prüfen deine Arbeit und beurteilen unter anderem die wissenschaftliche Qualität, die Methodik, Datengrundlage, Nachvollziehbarkeit der Argumentation und die Schlussfolgerung.
Ja, das ist mal sehr spannend. Das ist so wie der erste Praxistest eines jeden Artikels.
Genau. Und das ist ja auch ein Filter, sage ich jetzt mal, für die Qualitätssicherung dessen, was da untersucht wurde und die Ergebnisse.
Dafür ist es auch gedacht. Ne?
Genau. Und auch das sagt Edwards oder schlug Edwards diesem Dr. Lou Helanen vor. Der sollte seine Arbeit jetzt für so eine Veröffentlichung aufbereiten, ist ja auch ganz nachvollziehbar. Dr. Lou Helanen schlug aber stattdessen vor, dass wir doch mal erstmal die Leiche von Aaron Kosminski exhumieren sollten.
Okay.
Ja. Warum? Das erklärt Edwards ehrlich gesagt nicht, warum sie das beabsichtigen. Die haben das schon mal zuvor versucht und haben versucht, die Erlaubnis für die Exhumierung zu bekommen. Möglicherweise, um halt viel größere DNA-Spuren zu bekommen.
Naja, und das ist ja auch jetzt nicht so einfach. Du kannst ja nicht einfach losgehen und irgendwelche Menschen exhumieren lassen, oder? Also, das wüsste ich nicht, auch nicht in Großbritannien.
Nee, das darfst du nicht, es sei denn, du machst das mit einer Schaufel um Mitternacht.
Ja.
Bei dem ersten Versuch, sie zu exhumieren, war Edward noch nicht bekannt, dass er diese mitochondriale DNA eines Verwandten für den Vergleich benutzen kann. Jetzt hatte er das ja alles und sein Doktor schlägt trotzdem die Exhumierung vor. Und zwar gehen sie auf die United Synagogue zu, die den Friedhof besitzt, wo Aaron Kosminski bestattet wurde, aber die hat abgelehnt.
Ja, das wundert mich nicht, ehrlich gesagt.
Richtig. Aber was ist eine Ablehnung? Man versucht die natürlich zu umgehen und wendet sich an Coroners, also Gerichtsmediziner im rechtlichen Sinne, um eine Erlaubnis für eine Exhumierung zu erhalten. Und da bekam er dann die Antwort, man müsse im Grunde dieses Inquest wieder einberufen, um dadurch die Erlaubnis für diese Exhumierung des toten Aaron Kosminski zu erwirken.
Also ehrlich gesagt, ich meine, ne, in allen Ehren, dass man sich so wissenschaftlich für sowas interessiert und das ist ja auch alles ganz toll, sei mal dahingestellt, inwieweit das jetzt wirklich wissenschaftlich ist. Aber ich finde es schon irgendwie ganz schön erschütternd, dass er meint, er könnte jetzt Menschen exhumieren, weil er darüber irgendwie ein Buch schreiben möchte. Und das, also da bin ich ehrlich gesagt ein bisschen sprachlos. Was ist denn daraus geworden?
Er holt sich diesen rechtlichen Rat ein. Ne? Was muss er tun, damit er die Erlaubnis bekommt für ein Inquest, dass es wieder eröffnet wird? Dafür muss seine Arbeit gepeer-reviewed werden.
Ah, tja.
Wir sind wieder am Ausgangspunkt.
Entschuldigung.
Ja, ab diesem Zeitpunkt dauert es ungefähr 2 Jahre, bis das Paper, so nennt man das ja dann, beim Journal of Forensic Science eingereicht wurde.
Aha.
Diese erste Version des Papers, die Dr. Luhelainen erstellt hat, wurde im November 2018 eingereicht. Und jetzt kommt's, wenige Wochen später, am 26. Dezember 2018, wurde nochmal eine überarbeitete Version eingereicht und die wurde dann vom Journal auch akzeptiert. Das Paper erschien dann online im März 2019 und in der Printausgabe 2020.
Und was haben Sie rausgestrichen?
Du bist gespannt wie ein Flitzebogen.
Ja, total.
Diese Studie veröffentlicht keine vollständigen mitochondrialen DNA-Sequenzen. Vereinfacht, sie enthält keine Rohdaten. Stattdessen gibt es schematische Raster aus farbigen und weißen Kästchen, welches die Sequenzblöcke darstellen sollen. Diese Kästchen stehen für 6 verschiedene Proben. Und jetzt zählen wir einmal durch. Erstens, für die mütterliche Linie des Opfers. Das ist die Probe der vermeintlichen Nachfahren von Catherine Eddowes. Zweitens, die Probe des Opfers aus dem Beweismaterial. In Anführungsstrichen Catherine Eddowes DNA. Drittens, die Probe mütterlicher Linie des Verdächtigen. Einer unbekannten Nachfahren Kosminskis. Viertens, Beweismaterial von Aaron Kosminskis DNA. Fünftens, Edward Russells DNA. Sechstens, Dr. Luhelainens Material.
Ja, wo hatten Sie jetzt Aaron Kosminskis DNA her? Oder ist das einfach die Probe, wo Sie dann einfach annehmen?
Aus dem vermeintlichen, in Anführungsstrichen, Spermafleck.
Okay.
Und diese gefärbten Kästchen zeigen jetzt an, dass der jeweilige Block Varianten gegenüber dieser Referenz DNA aus den 70er Jahren enthält.
Okay.
So. Und es wurden nur 6 von 8 kurzen DNA-Segmenten erfolgreich sequenziert. Andere Bereiche fehlten. Und auch die Gutachter dieses Journals erhielten keine Sequenz- oder Rohdaten, sondern nur dieses Klötzchendiagramms, dieses Raster. Mhm. Warum erzähle ich das Ganze? Die Gutachter konnten nicht überprüfen, ob die Analyse der Autoren korrekt war. Denn es gibt kein Rohmaterial.
Nee, genau. Und in so einer Peer Review wird ja erstmal das auch nicht festgestellt, sondern nur das, was im Artikel steht, quasi überprüft.
Diese Klötzchen sind Behauptungen.
Genau.
Aber zur Überprüfung brauchst du ja die Rohdaten.
Ja, genau.
So, jetzt ist doch interessant, warum haben die das auf diese Art und Weise veröffentlicht?
Ich habe einen Verdacht.
Das erste Argument ist, sie wollten diese Ergebnisse auch für Nichtwissenschaftler zugänglich machen, die das ja interessieren könnten.
Ah ja.
Und das andere ist, Zitat, detaillierte DNA-Informationen auf Nukleotide-Ebene lebender Personen dürfen aufgrund des Datenschutzgesetzes nicht veröffentlicht werden. Kann ich jetzt nicht überprüfen, weiß ich nicht, ob das so ist. Für mich klingt das aber nach Quatsch, denn in der Originalausgabe von 2014 des Buches veröffentlichte Edwards einen Bericht, geschrieben von Luhelainen, in dem diese Variante, diese besagte 314.1.c, diese seltene Variante, identifiziert wurde und von der sie ja fälschlicherweise annahm, dass sie nur bei einer von 290.000 Personen vorkäme. Und außerdem hat Luhelainen 2019 sogar öffentlichen Vortrag in Finnland gehalten, bei dem er Teile dieser Sequenz sowohl des Opfers als auch des Verdächtigen zeigt.
Mhm.
Ist das jetzt datenschutzrelevant? Dann haben sie Datenschutzverstöße in ihrer Vergangenheit gemacht und haben sich nicht drum geschert. Oder es ist nicht relevant. Warum machen sie es dann jetzt nicht?
Aha.
Und sondern behaupten es nur. Jetzt aber noch mal einmal ganz kurz zurück zu den kleinen Klötzchen in dem Diagramm. Ich habe gesagt, was für Klötzchen das sind. Ne? Es sind 6 verschiedene Proben. 2 können wir rausstreichen, das sind Kontamination. Eine Übereinstimmung zwischen der Sequenz des Opfers und des Nachkommens von Catherine Eddowes wurde nachgewiesen.
Aha.
Genau das, was Edwards brauchte, ne? Damit weiß er, der Schal ist der von Catherine Eddowes. Jedoch 2 Unterschiede zwischen der verdächtigen Sequenz und der Sequenz eines verwandten Nachfahren von Aaron Kosminski.
2 Unterschiede.
2 Unterschiede.
Mhm.
In den Medien wurde jetzt behauptet, es gäbe ein 100% DNA-Match mit Kosminski und sie wüssten mit Sicherheit, Kosminski muss der Ripper gewesen sein. Und auch in diesem Paper wird ähnlich argumentiert. Es gibt darin aber eine Abbildung, 7, und die zeigt ganz klar zwei Stellen, die nicht passen. Die Autoren behaupten, diese Stellen seien unsicher, in Anführungsstrichen, und lassen sie einfach weg. Es wird also nicht erklärt, warum sie diese Daten einfach weglassen. Und das ist wissenschaftlich überhaupt nicht okay, dass irgendwas, was du vergleichst und was dich stört, dass du es einfach streichst und ignorierst. Und insofern müsste man eigentlich behaupten, dass diese DNA nicht mit Kosminski übereinstimmt.
Richtig. Würde ich auch so sehen, also ohne jetzt eine Expertin zu sein, aber ja.
Ja. Bleiben wir noch ganz kurz bei diesem Paper, weil das Ding ist wirklich ganz gut. Im Sinne von, man kann da eine Menge rausziehen. Denn ein Punkt ist noch wichtig. Ich habe ja gesagt, das wurde im November eingereicht, dann irgendwie nochmal überarbeitet und Ende Dezember nochmal eingereicht. Warum? Was ist denn da jetzt genau passiert? In dieser Überarbeitung, also in der zweiten Version, hatte Dr. Luhelainen Statistiken hinzugefügt. Wahrscheinlich auf Nachfrage des Gutachters des Journals.
Ja.
Also der hat sich die erste Variante angeguckt, dem hat da was gestört, hat gesagt, bitte nacharbeiten. Und dann wurde diese zweite Variante, diese Statistiken eingefügt. Und die geben Schätzungen des Anteils der Bevölkerung an, deren DNA mit den vom Schal gewonnenen Sequenzinformationen übereinstimmen.
Aha.
Du bist noch bei mir?
Ich bin noch bei dir, ja.
Ich hoffe, ihr da draußen auch. Also, für die verdächtigen Sequenz. Wie hoch ist der Anteil der Bevölkerung mit der Sequenz des vermeintlichen Verdächtigen? Also für diese verdächtigen Sequenz wurde der Anteil der Bevölkerung auf 1,9% geschätzt.
Das ist noch recht viel.
Ja, bei 53 Personen findest du die. Also eine von 53 Personen hat diese Übereinstimmung. Und wenn wir ignorieren, dass diese Stellen halt nicht übereinstimmen, wie in dieser besagten Abbildung 7, ist die Zahl eigentlich bedeutungslos.
Okay, ja, fair.
Dann sagt die Statistik das Ganze nochmal für die Opfersequenz. Ne? Also wie oft findet sich diese Opfersequenz in der Bevölkerung wieder? Und die wird auf 0,13% geschätzt.
Aha, okay.
Das erscheint jetzt bedeutsamer, also äußerst seltener, aber kann halt nicht überprüft werden. Wir haben halt keine Rohdaten.
Nee.
Wir haben keine Sequenzinformationen und weder die Gutachter noch irgendjemand anders kann das überhaupt überprüfen, was da behauptet
wird. Naja, was ja schon zuerst mal ein Problem ist, um nochmal den Kreis hier kurz zu schließen, ist, dass wir doch überhaupt gar nicht wissen, woher dieser Schal überhaupt kommt.
Ja, genau. Wir wissen auch, dass schon bereits zwei Fehler gemacht wurden. Ein Rechenfehler mit dem Faktor 10 wurde falsch berechnet und diese Benennung, diese seltenen Variante war falsch. Das liegt halt auch irgendwie nahe, dass man das nochmal gerne unabhängig überprüft haben wollen würde. Mhm. Aber es geht halt nicht. Und das ist, wie du sagst, für die Herkunft des Schals halt äußerst wichtig.
Richtig.
Ne? Weil eigentlich können wir uns nur darauf verlassen, wenn wir eine Provenienz des Schals irgendwie nachweisen wollen.
Genau, das ist richtig.
Ja, und weiter geht's. Wie wurde denn jetzt auf dieses Paper reagiert in der Wissenschaftscommunity, in der Wissenschaftsbubble?
Aha.
Die Wissenschaftler sahen das ein bisschen anders. Und da habe ich jetzt mal so ein paar O-Töne. Zum Beispiel die Archäologin und Genetikerin Turi King. Vielleicht habt ihr das mal mitbekommen, der spektakuläre Fall von King Richard III.
Ja, auf jeden Fall. Und eine Archäologin, die sich mit Genetik auskennt, anders als ich.
Genau. Und die hat das Projekt zur Sequenzierung des Genoms bei King Richard geleitet.
Auch so eine spannende Geschichte nebenbei, wenn ihr euch da mal für interessiert, gern mal nachschauen, das ist super interessant.
Gibt's auch einen tollen Spielfilm drüber, den hat mir auch ganz gut gefallen. Okay, zurück. Was hat sie gesagt? Wie konnte das jemals die Begutachtung passieren? Der Genetiker Adam Rutherford schrieb, das ist schreckliche Wissenschaft und schreckliche Geschichte. Es rechtfertigt keine Diskussion in der populären Presse, geschweige denn in einem wissenschaftlichen Journal. Und das Journal of Forensic Science, wo das Paper ja eingereicht und veröffentlicht wurde, hat sogar weiterhin auch kritische Kommentare selbst dazu veröffentlicht von anderen Genetikern. Als Folge sogar auf diese ganze Kritik, die jetzt auf das Journal eingeprasselt ist, leitete der Verlag des Journals sogar eine Untersuchung ein.
Oh wow.
Und sowohl Verlag als auch der Herausgeber des Journals baten die Autoren um diese Rohdaten. Aha. Wir müssen ja irgendwie wissen, wie die da auf ihre Ergebnisse kamen.
Ja, und das sollte ja eigentlich auch kein Problem sein.
Ja, ich sehe, du sitzt, das ist auch ganz gut. Denn die Antwort war, dass, Zitat, die Daten aufgrund eines Instrumentendefekts und anderer Komplikationen nicht mehr verfügbar seien.
Ja, doof.
Ja, also manchmal schickt das Schicksal auch erbarmungslos zu.
Ja, es ist wirklich tragisch, auch gerade in dem Fall, nicht? Was für ein blöder Zufall.
Das ist jetzt allerdings 4 Jahre her. Und im letzten Jahr, 2024, so lange hat das merkwürdigerweise gedauert, ich weiß auch nicht wieso, aber da hat der Verlag erst entschieden, dass ohne diese Rohdaten die Bedenken nicht geklärt werden könnten. Und das Journal veröffentlichte eine Expression of Concern, also eine Besorgniserklärung. Also laut Richtlinien auf der Webseite des Verlags bedeutet das ernsthafte Bedenken hinsichtlich des Papers und dass die Untersuchung der Bedenken nicht schlüssig war, aber starke, und jetzt Zitat, starke Indikatoren dafür verbleiben, dass die Bedenken berechtigt sind. Diese Besorgniserklärung, diese Expression of Concern, musste auch zugestimmt werden seitens der Autoren, also Edwards und Llewellyn, und die haben dem auch zugestimmt. Jetzt weiß ich allerdings nicht, ob die keine andere Wahl hatten. Auf jeden Fall wurde die veröffentlicht und so wie ich das verstanden habe, wenn so ein IUC veröffentlicht wird, dann steht das auch kurz davor, dass ein Artikel zurückgezogen oder widerrufen wird. Und das kann halt auch echt schlecht für die Reputation eines Wissenschaftlers sein.
Unbedingt. Das passiert ja jetzt auch nicht ständig sowas.
Genau.
Muss man auch sagen.
Für uns bedeutet dieses IUC, dass alle Behauptungen, die Edwards macht in diesem Buch zu den DNA-Analysen und zu den Forschungsergebnissen, dass diese mit äußerster Vorsicht betrachtet werden müssen.
Mhm. Und das ist im Grunde ja total schade, ne? Wenn wir erstmal von dieser Grundprämisse ausgehen, dass da tatsächlich was dran sein könnte, nehmen wir das mal an zunächst, dann ist ja dieses fragwürdige Vorgehen total kontraproduktiv, weil das verleitet ja eher dazu, dem Ganzen zu misstrauen als zu vertrauen. Und die sollten ja ein Interesse daran haben, da wirklich sauber wissenschaftlich zu arbeiten. Denn es ist ja dann am Ende, wie du sagtest, die Reputation auch gefährdet, ne? Und das lässt mich doch sehr, sehr misstrauisch werden. Zumal, ich habe mal jetzt ein bisschen auf die Jahre gehört, jetzt sind wir ja fast in der Gegenwart angekommen mit 2024 und unser Artikel am Anfang war ja auch aus 2024. Wie kann es denn sein, dass es immer noch Schlagzeilen gibt, die sagen, das sei jetzt geklärt anhand dieser DNA? Was ist da passiert?
Guter Punkt, dazu komme ich jetzt gleich. Also eigentlich ist das für uns ja case closed, ne?
Mhm.
Genau, ja. Und du sagst ja vollkommen zu Recht, warum wird das Ganze immer noch nach oben geschwemmt? Natürlich, klar, Boulevardpresse, die das vielleicht so ein bisschen ignoriert, die da immer noch ein tolles Thema draus sieht. Gucken wir aber nochmal genau rein, was jetzt nach diesem IOC passiert ist. Also, Edwards drängt immer wieder in die Öffentlichkeit. Also der verschwindet jetzt nicht irgendwo duckmäuserisch, hat einen auf den Deckel gekriegt, alles ist zusammengebrochen, sondern er versucht weiterhin, auch nach diesen Veröffentlichungen im Journal, ein Inquest zu erwirken. Und das sehr medienwirksam, auch immer gerne vorne dabei die Daily Mail. Der erste Antrag wurde ja im Juni 2019 an die Generalstaatsanwaltschaft gesendet und im Januar 2020 abgelehnt. Dann hat er im Dezember 2020 einen weiteren Antrag gestellt, der im Juli 2021 abgelehnt wurde. Und jetzt ist er gerade dabei, einen dritten Versuch für ein Inquest durchzusetzen. Es ist für mich völlig unklar, was sich jetzt da irgendwie verändert haben sollte, außer dem Vorsitzenden Generalstaatsanwalt, und dass er jetzt die Unterstützung der Catherine Eddowes Nachfahren Karen Miller hat. Aber ansonsten ist überhaupt nicht nachvollziehbar, warum er jetzt wieder dieses Inquest haben will. Die Karen Miller, da habe ich ein Zitat von ihr, sie sagt: "Wir haben den Beweis und jetzt brauchen wir dieses Inquest, um den Mörder rechtlich zu benennen." Aber was für ein Beweis ist das? Ich weiß nicht, was Sie vor Gericht präsentieren wollen, denn wenn Sie einen Beweis brauchen, sind das verlässliche Rohdaten. Und die sind ja aufgrund eines Instrumentenfehlers und anderer Komplikationen, Zitat Ende, verloren. Also ich habe keine Ahnung, womit die vorgehen wollen.
Ja, aber ich verstehe Sie da schon am ehesten, also anders. Ich verstehe auch ihn, aber dazu gleich mehr. Ich verstehe, dass die Familie, die Nachgeborenen irgendwie an der Aufklärung dieses Verbrechens natürlich nach wie vor interessiert sind. Die sind ja auch anders daran beteiligt als jetzt wir zum Beispiel. Also das ist für mich total nachvollziehbar. Es ist ja ein realer Mensch. Es ist eine reale Straftat, von der wir hier reden. Und dann glaube ich, dass man vielleicht auch glauben möchte, dass sich das Ganze aufklären lässt. Für die eigene Familie, für die eigene Familiengeschichte, für ja den Seelenfrieden vielleicht. Und umso gemeiner und wirklich auch ärgerlich sind dann solche Untersuchungen, die vielleicht nicht so ganz mit rechten Dingen zugegangen sein mögen. Ich meine, unterstellen wir den Herrn das jetzt mal nicht, das tun wir nicht. Aber wenn diese Daten doch nicht mehr vorhanden sind, dann muss man einfach auch im Interesse der Familie einfach mal aufhören. Das ist wirklich, also je länger du davon erzählst, umso schlimmer finde ich das eigentlich, weil es ist ja eine Sache, sich damit zu beschäftigen, ne? Und da muss man schon immer sehr vorsichtig sein, finde ich. Das haben wir auch oft gesagt. Das sind eben reale Menschen und schreckliche Schicksale, über die wir hier reden. Aber dann auch noch öffentlichkeitswirksam, sich so ins Rampenlicht zu stellen und mit diesen Verfahren weiter Bücher zu verkaufen. Und das ist ja das, was passiert. Und das ist nämlich seine Motivation in meinen Augen. Solange das läuft und solange immer wieder Zeitungsartikel dazu erscheinen. Und wenn das negative Schlagzeilen sind, ne? Da ist keine schlechte Publicity, es gibt nur Publicity. So lange wird er Geld damit verdienen. Und das ist für mich moralisch äußerst fragwürdig. Und es ist, finde ich, eher sehr traurig, dass er diese Nachfahrin dann noch so mit sich zieht.
Ja, gebe ich dir in allen Punkten recht. Und es wird gleich noch ein bisschen schlimmer werden, was das anbelangt. Denn ich habe hier neben mir noch die Erstausgabe. Da stehen noch so Subtitles drunter wie New Crime Scene Evidence oder A Stunning Forensic Breakthrough oder The Killer Revealed, alles auf dem Titel. Jetzt hat er 2024, also im letzten Jahr im Oktober, eine weitere neue Ausgabe seines Buches herausgebracht, Naming Jack the Ripper, diesmal mit dem Untertitel The Definitive Reveal.
Oh Mann.
Und auch das ist natürlich wieder mit einem Mörder-Medienhype in der Boulevardpresse begleitet worden. Und das sind auch diese Nachrichten, die du ganz am Anfang der Folge kurz vorgestellt hast, die mit dieser Buchveröffentlichung einherging weltweit. Und ich habe auch mal geguckt, was ist denn jetzt in dieser neuen Version des Buches wieder anders? Also gegenüber, sagen wir mal, der zweiten Ausgabe, wo ja schon Änderungen drin vorgenommen wurden. Im Wesentlichen wurde diese nochmal um 3 Kapitel erweitert. Und der Großteil dieser Kapitel bezieht sich auf Edwards eigene ripperbezogene Aktivitäten seit 2014. Es gibt aber auch ein kurzes Kapitel mit sonstigen Ergänzungen. Und eine dieser Ergänzungen betrifft die Tatsache, jetzt muss ich schon selber wieder ein bisschen schmunzeln, dass Aarons älterer Bruder Isaac, der an dieser Goulston Street angeblich wohl auch gewohnt hat, Freimaurer war.
Ach nein.
Yay, da sind sie wieder. Eine Freimaurertheorie. Seit über 50 Jahren ist diese Freimaurertheorie in diesem ganzen Ripper-Kosmos nicht tot zu kriegen. Und jetzt hat Edwards, dem sind Familienfotos zugeschickt worden und die zeigen Isaac in freimaurerischer Kleidung. Und jetzt greift er wirklich eine echt alte Verschwörungstheorie, denn anders kann man das nicht nennen, auf aus den 1970er Jahren. Und die besagt halt, dass die Aktivitäten des Rippers von freimaurerischer Überzeugung inspiriert waren und dass die Freimaurer selbst, wie aber auch hochrangige Beamte, diese ganze Mordserie, den Killer gedeckt haben. In From Hell ist das, glaube ich, auch sogar ein bisschen Thema.
Ja, ja.
Ja, also es ist bekannt gewesen, dass sein Bruder Isaac Freimaurer war. Deswegen gibt's auch Fotos in Freimaurerkluft. Punkt.
Ja.
Der war ein normales Mitglied in einer Freimaurerloge, ist da 1884 beigetreten und wurde 1892 rausgeschmissen, weil er seine Beiträge nicht gezahlt hat. So, das ist das, was wir jetzt wissen. Die Vorstellung, dass der jetzt losgemordet hat und von den hochrangigen Freimaurern, dem Meister des Stuhls, oder ich kenne mich jetzt nicht so wirklich aus in den Logen, aber dass diese den Mörder dann geschützt hätten, das ist also schwer ernst zu nehmen, muss ich ehrlich sagen.
Ja, in der Tat. Also das verlangt schon sehr, sehr viel Interpretation und Spekulation. Das ist aber jetzt nochmal ein anderes Thema, denn dazu werden wir auf jeden Fall auch noch kommen, wenn es hier um den Wir wissen, wer es war geht. Aber es ist schon bemerkenswert, wie jetzt das nächste Fass aufgemacht wird. Ich bin gespannt, was da noch kommt. Ich glaube nicht, dass er sich seine Cash-Cow so schnell nehmen lassen wird.
Ja, es hat halt den Eindruck, er sucht jetzt den nächsten Strohhalm, an den er sich klammern kann, der seinen Kosminski als Täter beweist. Das Ganze wird jetzt noch wackeliger.
Ja, es ist so schade, wie ich ja schon sagte, ne? Jetzt mal ganz abgesehen davon, was da mit den Nachfahren passiert und wie gesagt, und dass man sich ja auch immer bewusst sein muss, dass auch wir Teil des Ganzen sind und so. Darüber haben wir, wie gesagt, schon oft gesprochen. Nichtsdestotrotz, es wäre doch zum Beispiel auch möglich, dass er jetzt ganz fair sich damit auseinandersetzt und sagt, pass mal auf, das und das waren die Schwierigkeiten und ich habe Folgendes nicht geschafft, weil ABC nicht nachweisbar war. Das wäre wissenschaftlich und das wäre gut, weil auch das ist natürlich wert, dann erzählt zu werden, auch wenn er sich geirrt hätte, was dieses Tuch angeht, etc. Das könnte man ja auch berichten und so daran festzuhalten, das ist einfach total unwissenschaftlich leider. Man möchte es ja fast gar nicht so ablehnen, aber es ist leider wirklich, er hat sich da selbst ins Aus manövriert und das ist auf ganz vielen Ebenen eigentlich schade, weil ich meine, da wäre auch eine interessante Geschichte bei rausgekommen, wenn er ganz einfach sagen würde, er kann es nicht belegen.
Das blieb mir auch mal beim Lesen so im Hinterkopf. Ich will ihm auch nicht unterstellen, dass es ein schlechter Mensch ist, um Gottes Willen. Der wirkt sympathisch auf den Fotos und was man dann so sieht. Ich weiß nicht, ob er irgendwo die falsche Abzweigung genommen hat und dann, als der Rubel rollte, vielleicht ist er auch wirtschaftlich mittlerweile abhängig von diesem Konstrukt, was er sich da errichtet hat. Ich, keine Ahnung. Wer mehr erfahren möchte, kann ja mal eine Tour bei ihm buchen und ihn selber fragen. Er hat auch eine Facebook-Seite. Da sollte man allerdings nicht kritisch fragen. Da wird man relativ schnell aus eigener Erfahrung von der Gruppe entfernt. Das macht das Ganze nicht besser. Also dadurch bleibt so ein bisschen der fade Beigeschmack. Und wenn wir jetzt einmal den Ripper ein bisschen verlassen, wird es noch ein bisschen ekliger, finde ich persönlich. Denn 2022 machte Edwards erneut Schlagzeilen. Da hat er relativ dramatische Behauptungen bei einem in England zumindest berüchtigten Mordfall gemacht. Und ich kann jetzt nur wiedergeben, was ich gelesen habe. Ich bin in dem Fall selber nicht thematisch tief drin. In den 1960er Jahren hatten Ian Brady und Myra Hindley 5 Kinder und Jugendliche ermordet und die Leichen der ersten 4 auf dem Saddleworth Moor bei Manchester vergraben.
Ja, auch eine ganz schreckliche Geschichte, die sogenannten Moor Murders, ja.
Genau, und die Leiche des 12-jährigen Keith Bennett ist bis heute nicht gefunden worden. Aber am 30. September 2022 berichtete die Daily Mail, dass Russell Edwards auf dem Moor gegraben und einen Schädel entdeckt habe. Genauer gesagt, Zitat, was Experten für den Oberkiefer eines Kindes mit vollständigem Gebiss halten. Es hat Edwards wieder ein Beweisstück für einen spektakulären Mordfall.
Und wieder ohne Provenienz und wieder ohne Kontext, weil wenn er jetzt mit diesem Stück Kiefer, sagen wir, er käme damit an, dann weiß doch kein Mensch mehr, wo er das her hat.
Ja, aber auch hier, Zitat, 3 unabhängige Experten haben die Überreste vor Ort als menschlich identifiziert. Einer von ihnen hatte ein Foto gesehen, das Edwards gemacht hatte, und ein darauf abgebildetes Objekt als Teil eines menschlichen Schädels identifiziert. Also er hat auch hier wieder Expertentum auf seiner Seite. Ein Mitglied von Edwards Expertenteam war Dr. Jerry Luhelainen. Und der hat auf Twitter verkündet, Zitat, in deutscher Übersetzung, ein weiterer großer Fall von uns gelöst, in Klammern vorbehaltlich der polizeilichen DNA-Analyse. Und ein Foto von sich am Mikroskop hat er auch gepostet, wo er runterschreibt, überprüfe hier, ob wir Haare von Keith Bennett haben.
Ja, Entschuldigung, das ist echt, das geht zu weit.
Ungefähr eine Woche nach dieser Ausgrabung an dem von Edwards angegebenen Standort gab die Polizei eine Erklärung heraus, dass sie, Zitat, keine Hinweise auf das Vorhandensein menschlicher Überreste, Zitat Ende, gefunden habe. Bezüglich des Fotos, das diese angeblichen menschlichen Kiefer zeigen sollte, deutet alles darauf hin, dass das abgebildete Objekt, auch hier Zitat, deutlich kleiner als ein kindlicher Kiefer wäre und nicht ausgeschlossen werden kann, dass es pflanzlichen Ursprungs ist. Zitat Ende. Edwards selbst erklärte, dass er weiterhin total überzeugt sei, das Grab gefunden zu haben und dass er, auch da wieder Zitat, weitere wissenschaftliche Analysen seiner Beweise in Auftrag gebe. Zitat Ende. Das war 2022. Soweit ich es rausgefunden habe, hat er dies nicht weiter verfolgt. Ich habe nichts danach gefunden, was irgendwie nach 2022 passiert wäre.
Also Entschuldigung mal, und das ist ein BWLer. Was hat der Mensch denn nach menschlichen Überresten da zu suchen? Und dann auch noch irgendwie, oh, also das ist wirklich schlimm, das ist noch mal schlimmer, weil wer jemals was über diesen Fall gehört hat, über die Moor-Murders, da sind ja noch heute lebende Nachfahren, die, also die Mutter von diesem kleinen Kind lebt noch. Und das ist doch total schrecklich, wenn sich da jemand jetzt so ins Rampenlicht stellt und vielleicht wieder Hoffnung macht. Und man muss das sein.
Ja, das war mein Teil zu Russell Edwards, der jetzt leider sehr bitter geendet ist. Ich habe mich schon bemüht, das Ganze relativ objektiv darzustellen. Diese Reise durch das Buch und was drumherum passiert ist. Was mir wichtig ist, ist, dass, und das werden wir auch bei weiteren Büchern und weiteren Wir wissen, wer es war, Folgen sehen, diese Beweisführung, dieser Dreh- und Angelpunkt in den Büchern, der wird ab einem gewissen Punkt wahrscheinlich immer sehr, 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 sehr wackelig werden. Und es ist ganz wichtig, das immer kritisch zu hinterfragen und zu gucken, wie ist die Faktenlage. Und das haben wir auch schon früher in Folgen gesagt. Das Problem ist, wir haben eigentlich zu viele Hinweise. Wir haben zu viele vermeintliche Fakten, mit denen man jede Story konstruieren kann. Hier jetzt mit DNA-Analyse zu arbeiten, auch das wurde in der Vergangenheit, Stichwort Patricia Cornwell, schon gemacht. Auch die werden wir uns mal genauer angucken.
Ja.
Aber ich habe zumindest noch nicht davon gehört, dass wir jetzt wirklich zu 99% irgendwo mal eine Beweisführung hätten.
Nee, und das würde dann auch an ganz anderer Stelle veröffentlicht, tatsächlich. Also vielen Dank. Das war wirklich sehr interessant. Das war auch sehr interessant für mich. Ich hatte ja das Buch nicht gelesen, das haben wir ja extra so vereinbart. Das werden wir natürlich andersrum auch noch machen, also keine Sorge, es wird nicht immer der arme Dennis alles lesen müssen.
Dankeschön.
So bin ich. Aber genau darauf soll es ja auch hinauslaufen in diesen Wir-wissen-wer-es-war-Folgen. Nicht, dass wir irgendwen bloßstellen wollen oder so, um Gottes Willen, aber wir wissen eben nicht, wer es war. Und wir möchten einfach ein bisschen Hintergrundwissen liefern, damit ihr diese Meldungen auch besser einordnen könnt, vielleicht in Zukunft. Und ich kann das jetzt auch schon.
Uns ist einfach ganz wichtig, ihr habt jetzt ein bisschen mehr Einblick, beschäftigt euch auch gerne selber mal damit. Von mir aus lest auch gerne das Buch, ich will auch niemanden von abhalten, aber mit dem kritischen Blick und macht mal Querrecherchen und versucht mal Sachen zu hinterfragen und vielleicht auch mal selber rauszufinden. Das kann auch echt Spaß machen und bleibt da einfach immer kritisch und akzeptiert das nicht einfach so als, ach guck, da hat einer jetzt endlich die Lösung gefunden. Das ist ja eine coole Sache.
Ja, genau. Und nochmal eine ganz kleine Sache am Rande zu den Flecken auf dem Schal. Und zwar arbeite ich ja sehr viel mit Materialien aus dem 19. Jahrhundert im Museum. Und dass jetzt diese Textilien Flecken haben, das ist tatsächlich überhaupt gar nicht ungewöhnlich. Und auch nicht, dass die ja so ein bisschen rostrot aussehen oder so, das ist auch ganz normal. Und das sind häufig einfach Lagerungsflecken durch Feuchtigkeit, dadurch, dass sie lange gefaltet in irgendwelchen Dachböden lagen. Also ich bin noch nicht mal so richtig davon überzeugt, dass wir da überhaupt Blutflecken oder gar Spermaflecken auf diesem Schal haben. Sondern ich könnte mir vorstellen, das ist einfach ein alter Schal.
Wenn es überhaupt ein Schal ist. Es wird auch häufiger spekuliert, ob es nicht vielleicht eine Tischdecke ist. Ich meine, das Ding ist fast 2,5 Meter lang, sehr breit, könnte auch eine Tischläufer sein.
Ja, oder irgendeine andere Form von Läufer, irgendein Stück Stoff, genau. Das kann durchaus möglich sein. Also wie gesagt, Flecken auf Textilien ist wirklich nicht ungewöhnlich, auch wenn die einfach nur lange gelagert wurden.
Ich bin davon überzeugt, dass Russell Edwards das Geld, was er für den Schal ausgegeben hat, längst wieder reinbekommen hat.
Ja.
Das ist ja vielleicht die positive Note an dem Ganzen, aber ja, das soll es gewesen sein zu Naming Jack the Ripper. Wenn ihr noch irgendwelche Buchvorschläge habt, wir haben schon einige auf der Liste, das Maybrick-Tagebuch natürlich, Patricia Cornwells Walter Sickert-Theorie und ähnliches, schreibt uns gerne, dann kommt das auch mit auf die Liste, dann gucken wir uns das gerne mal an und besprechen die hier auch wieder.
Auf jeden Fall, lasst es uns wissen und bis dahin passt auf euch auf und wir hören uns dann wieder hier zur nächsten Folge von Jack the Ripper, vom Mörder zum Mythos.
Tschüss, macht's gut.
Bis dann, tschüss.